zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt so viele Fragen, dass sie sich gar nicht alle handeln lassen. Und wir müssen die so clustern, dass der oder die Einzelne, die die Frage gestellt hat, nicht immer ganz den eigenen Wortlaut wiederfinden wird. Aber wir hoffen, dass wir es thematisch ungefähr so abdecken, dass alles vorkommt. Ich möchte aber beginnen nochmal mit einer theologischen Frage. Ich bin ja Theologe. Wir hatten damals Vorlesungen nicht nur bei Ihnen, sondern wir haben auch noch Yeshayahu Leibowitz gehört. Einen der größten israelischen Universalgelehrten, kann man vielleicht sagen. Er hat uns damals versucht zu erklären, was ja der theologische Hintergrund von Gush Emunim ist, nämlich der Bezug auf das Denkmodell des ersten Oberrabbiners in Israel, Rabbi Kook, der von der Kabbalah herkommt und die Zehnte der Sefirot, der Daseinsweisen oder Emanationen Gottes auf der Welt, also die Einwohnung Gottes in der Schöpfung, gleichsetzt mit dem jüdischen Volk und letztlich mit dem Projekt der Staatsgründung. Und dadurch letztlich politische Prozesse in Israel dem innerweltlichen Diskurs enthebt und zu einem mehr oder weniger innergöttlichen Prozess macht. Also dass quasi die Politik Israels dadurch, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, dem Maßstäben des humanitären Völkerrechts entzogen ist, weil in dieser Denkrichtung sie verstanden werden als etwas, das innerhalb Gottes stattfindet.
Das war eben die große Herausforderung für Yeshayahu Leibowitz. Man soll verstehen, Yeshayahu Leibowitz hat eine große Kippa, schwarze Kippa, ist streng orthodox und stand eindeutig für die Trennung von Staat und Kirche oder Staat und Religion. All das, was mit Nation, Nationalismus, Staat Israel zu tun hat, war nach seiner Meinung außerhalb des Bereichs der jüdischen Religion oder umgekehrt, war die Religion außerhalb der Zuständigkeit des Staates. Diese scharfe Trennung war seine Vorstellung als religiöser Mensch. Und Sie haben ihn richtig verstanden. Er konnte diese Interpretation der Verquickung von Glaube, Religion, Judentum und Staat nicht akzeptieren. Er hat sie voll und ganz abgelehnt. Vor dem Sechstagekrieg und umso mehr nach dem Sechstagekrieg. Sein Sohn hat mit mir zusammen in der Klasse gelernt. Ich war bei Yeshayahu Leibowitz immer wieder zu Hause. Ich kannte ihn gut genug. Ich kannte auch, wie meine Mutter, seine Frau, die eine Jeckin aus Deutschland, aus Köln war. Also eine Familie, die eine ganz andere Art von Orthodoxie geführt hat. Das sind die Neo-Orthodoxen aus dem deutschen Hintergrund. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Religion. Hätten diese Leute, Vertreter dieser Art von Orthodoxie, die Mehrheit im religiösen Judentum geworden, wären die Mehrheit geworden, die Mehrheit im religiösen Zionismus, da hätte ich meinen Vortrag nicht halten müssen. Klare Sache. Bloß wurde diese Gruppe zu einer winzigen Minderheit. Die hat versucht, auch sich politisch zu artikulieren. Das war eine Partei namens Meimad, Dimension auf Hebräisch. Die hat irgendwann mal 1% bekommen und nachher ging sie auf in einer größeren nicht religiösen
Partei. Also hat sie nicht durchsetzen können. Aber das führt mich auch zu der Frage, wenn das so ist, dass dieses religiöse Denken im Grunde genommen eine Priorität des Religiösen vor dem Politischen propagiert. Wie passt das überhaupt zusammen mit der anderen Schiene eines Nationalismus, der ursprünglich dezidiert säkular war? Und wie haben die zueinander gefunden, dass sie dann letztlich nach dem Sechstagekrieg, ja auch mit einigem Abstand erst nach dem Sechstagekrieg, miteinander angefangen haben, die besetzten Gebiete zu besiedeln?
Also das ist ein Gegensatz, eindeutig. Und die Frage ist, wie kann man so einen Gegensatz überbrücken? Und meine Antwort war eben, dass der säkulare Zionismus nicht ausreichend säkularisiert war. Schon die Einwanderer aus Europa, die deklariert antireligiös waren oder nicht religiös waren, trugen in sich sehr viele Elemente, Komponente der religiösen Tradition aus Osteuropa nach Israel. Und im entscheidenden Moment 67 und weiter konnte das als Potenzial benutzt werden, um diesen Effekt der Entsäkularisierung zu schaffen. Und dann findet man quasi automatisch den Weg wieder zurück zu einer Allianz mit den religiösen Kräften. Das klingt paradox, ist auch paradox, aber wenn man die Dynamik des Prozesses der Säkularisierung und Nationalisierung des Judentums verfolgt, erstaunt es nicht. Irgendwo sind diese Grundelemente der Selbstdarstellung oder Selbstverständnisses von Judentum als Religion auch bei den Säkularen da. Ich habe es vorher erwähnt, also wenn Pessach, also der jüdische Ostern, ein Nationalfest ist, kann man ihn säkularisieren, wenn man es nicht getan hat und säkulare Menschen diesen Fest feiern, nicht als eine private religiöse Angelegenheit, wie sich das Jeschaja Leibowitsch vorstellt, sondern als Nationalfest, sind schon klare religiöse Elemente im nationalen Selbstverständnis drin. Und da kann man sich vorstellen, wie Theodor Herzl reagiert hätte, wenn er plötzlich irgendwie auf wundersame Art und Weise im Jahr 1970 wieder wach oder aus dem Todesschlaf geweckt würde, wie er da reagiert hätte. Also voller Staunen. Das ist nicht mein Land, das ist nicht meine Ideologie, das ist nicht meine Vorstellung von einem Judenstaat.
Da schließt sich jetzt eine Frage an, die wir mehrfach in den Chat bekommen haben und die ich Ihnen sowieso auch gestellt hätte, weil ich sie auch schon Charlotte Knobloch und Michael Wolfson gestellt habe. Wie definieren denn Sie für sich selber das Jude-Sein? Was macht einen Juden, eine Jüdin aus? Definieren Sie das religiös oder rein national oder ist es eine Mischung von beidem oder kommen weitere tragende Aspekte hinzu?
Es beginnt damit, dass man das Wort Jude für sich privat auslegt. Was bedeutet das? Der große Erfolg der religiösen Kräften im Zionismus und die von außerhalb kamen und, wie ich vorher dargestellt habe, den Zionismus für sich gewonnen haben, ist eben, dass sie eine religiöse Definition des Juden quasi oktroyiert haben. Ein Jude ist derjenige, der nach den Regeln der jüdischen Religion Jude ist. Das hat man sogar in die israelische Gesetzgebung hineinfließen lassen, indem man im Rückkehrgesetz die Zugehörigkeit zum Judentum zum Voraussetzung gemacht hat, um Bürger dieses Staates zu werden. Dieser Staat ist der Staat der Juden. Wie definiert man den Juden?
Wurde das denn damals im Zuge der Staatsgründung kontrovers diskutiert? Also gab es andere Modelle, die man hätte?
Es wurde kontrovers diskutiert, selbstverständlich. Aber schon die säkulare Mehrheit scheute eine eindeutige Konfrontation mit der Gruppe der religiösen Zionisten, mit der Idee des Judentums als Religion. Und man wurde nachgiebig. Also Jude ist jemand, der Jude ist nach den Bestimmungen der Halacha, das heißt der orthodoxen Gesetzgebung. In dem Moment, wo das die offizielle Definition ist, ist jeder Versuch, eine andere Definition anzubieten, zum Scheitern verurteilt. Und dann kann man die Frage an nicht religiöse Leute richten. Wie definiert ihr eure Zugehörigkeit zum Judentum? Für Leute, die echt säkular sind, bedeutet es die Zugehörigkeit zu einer Tradition, die zwar mit der Bibel viel zu tun hat, aber mit der Idee des Judentums in der Diaspora, mit der Zugehörigkeit zu einer Idee, die übernational ist, Jesaja Kapitel 2, das ist das Judentum für Leute, die säkular sind. Sehr viele werden dann argumentieren, für mich ist jüdisch sein oder die Zugehörigkeit zum Judentum eine rein technische. Also wenn meine Eltern Juden waren und als Juden rezipiert wurden, gehöre ich eben zu dieser Gemeinschaft. Also gehöre ich zu einer Schicksalsgemeinschaft oder zu einer ethnischen Gemeinschaft, das ist mein Judentum. Aber da sieht man, wie viele Alternativen es hier gibt. Und wie paradox es eigentlich ist, dass die religiöse, orthodoxe Definition die Oberhand in der israelischen Gesellschaft errungen hat. Nach einer Phase, in der man davon Abschied zu nehmen versuchte.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre quasi die Rolle der Religion, die heute in Israel in vielen gesellschaftlichen Gruppierungen vorherrscht, nicht das, was einem Theodor Herzl vorgeschwebt hat. So haben Sie es gerade gesagt.
Ich würde hier ein Beispiel nehmen. Ja? Man redet vom jüdischen Bücherschrank. Da muss man jeden fragen, was steht bei dir auf dem Regal im jüdischen Bücherschrank? Die allermeisten werden so antworten, wie von ihnen heute erwartet, im religionisierten oder re-religionisierten Israel. Die Bibel, Talmud, die Ausführung der großen Rabbiner und so weiter und so fort. Sehr einseitig in diese Richtung. Wenn man säkulare Menschen fragt, was gibt es bei dir im jüdischen Bücherschrank, auf deinem Regal? Da ist sofort Mendelssohn auch dabei. Und da ist auch Mendelssohn Bartholdy auch dabei mit seiner Musik. Da sind Elemente aus der Geschichte, die nicht etwas mit Religion zu tun haben. Karl Marx muss da auch dabei sein. Und viele andere Aufklärer und Leuchttürme des Geistes, die man aus den letzten 200 Jahren kennt.
Aber also sagen
das
Sie,
macht einen großen Unterschied in der Definition von jüdisch sein.
Jetzt sagen Sie, diese Form der Selbstdefinition des Jüdischen auf eine säkulare Art, die aus der mitteleuropäischen Geschichte über die Einwanderung nach Israel gekommen ist, ist auf dem absteigenden Ast, auf dem Rückzug. Und da kam eine Frage aus dem Saal, welche Rolle spielen eigentlich bei der Definition des Verhältnisses von Nation und Religion die Nachbarn, also der jetzige Kontext, in dem Israel ist, die Palästinenser oder die arabischen Nachbarländer, auch dort gibt es ja Definitionen, wie man dieses Verhältnis bestimmt. Gibt es da Wechselwirkungen zu den Entwicklungen in Israel oder ist dieser Kontext dafür nicht entscheidend?
Dieser Kontext ist entscheidend und in diesem Kontext sieht man auch diesen parallelen Wandeln auf beiden Seiten. Der Zionismus begann als eine nationale Bewegung der Juden, die nach Palästina emigrierten. Das erzeugte auf der anderen Seite Araber, die in Israel, im Lande Israel, in Palästina gelebt haben, eine Gegenbewegung. Eine palästinensische Nation entstand, nachdem die jüdische Nation die israelischen oder die palästinensischen Araber herausgefordert haben. Da ist eine Nation gegen eine andere Nation. Die Definition ist eine nationale. Die Forderung ist nach der nationalen Selbstbestimmung. Das Recht auf nationale Selbstbestimmung auf beiden Seiten. Was auf beiden Seiten passierte, ist eben, dass diese eher säkulare europäische Idee von Nation oder Volk als Nation sich verwandelt hat in eine eher prämoderne Vorstellung von Volk im Sinne der entsprechenden Religion. Wir sind Juden, religiös gesehen, die anderen sind Muslime. Die Muslime betrachten sich selbst als muslimische Nation. In dem Moment, wo wir von einer muslimischen Nation sprechen, die große Nation oder ein Teil davon in Palästina, Syrien, Südsyrien oder Ägypten, befinden wir uns auf einer ganz anderen Ebene der Diskussion und des der Auseinandersetzung. Was sich geändert hat und sich nachher intensiviert hat, ist die Verankerung der beiden Kontrahenten im Nahen Osten in der jeweiligen Religion. Das ist heute viel mehr als noch im Jahr 1948, nicht Juden als Nation versus Palästinenser als Nation, sondern Juden als Religionsgemeinschaft und Palästinenser als Teil einer größeren muslimischen Nationalgemeinschaft. Wir dürfen selbstverständlich nicht vergessen, es gibt Araber, Palästinenser, die Christen sind. Die leiden auch unter dieser eher extremen Entwicklung. Viele verlassen Palästina, christliche Araber, weil eben in dieser Konfrontation jetzt die Fronten so verhärtet sind, dass für christliche Palästinenser da relativ wenig Platz ist. Mhm. Das ist eben die Antwort auf diese Frage. Klar, man muss immer die Frage so formulieren: Wie definierst du dich? Zu welcher Gruppe gehörst du? Und wie definierst du die Gruppe der anderen? Was ist der andere? Und wieso wird der andere nicht nur der andere, sondern sogar zum Feind? Und diese Definition ist auch fließend.
Das säkulare Verständnis des israelischen Staates ist ja zurzeit auf den Straßen unterwegs, sag ich mal, und kämpft dagegen, dass die Religion da zu starken Einfluss auf die Politik nimmt. Die Frage ist, wie viele sind das? Jetzt ein paar hunderttausend, Sie hatten das neulich in einem Interview gesagt, sind halt 2-3% der Bevölkerung. Also das ist jetzt vielleicht nicht wahlentscheidend, wir wissen nicht, was bei Neuwahlen wäre. Aber es ist schon so, dass gerade die Justizreform um den obersten Gerichtshof wie in einem Brennglas, sag ich mal, diesen Konflikt sichtbar macht. Können Sie noch mal kurz für uns erklären, wo ist die Kritik der Demonstranten gegen diese Justizreform? Warum darf die gewählte Mehrheit hier keine gesetzlichen Änderungen vornehmen? Warum verdichtet sich darin so sehr dieser gesamte gesellschaftliche Konflikt?
Es beginnt damit, dass Israel keine Verfassung hat. Also wenn man in der Bundesrepublik oder in Amerika eine Beschwerde hat, geht man vor dem Verfassungsgericht und man entscheidet nach der Sprache oder nach der Auslegung der Verfassung. Israel hat keine Verfassung und das hat eine Erklärung. Es sollte eine Verfassung geben. Es wurde sogar verordnet von der UNO, dass die zwei Staaten, die im Jahr 48 entstehen sollten nebeneinander, Israel und Palästina, dass sie sofort innerhalb von 3 Monaten eine Verfassung verkünden. Palästina ist nicht entstanden, das ist ein Fehler der arabischen Seite. Israel ist entstanden, aber in Israel kam es nicht dazu, dass man eine Verfassung verabschieden konnte. Deswegen, weil eben die religiösen Kräfte genau verstanden haben, eine Verfassung bedeutet eine Zähmung der Religion. Das kann man nicht akzeptieren. Eine nicht von Gott gegebene Verfassung, so hieß es da irgendwo in einer Rede in der Knesset, ist ungültig. Klipp und klar. Also es ist eine Gesellschaft, die keine Verfassung hat, die hat aber Grundgesetze. Also in Deutschland gibt es ein Grundgesetz, Israel ist besser, wir haben mehrere Grundgesetze, für jedes Thema ein Grundgesetz. Aber diese Gesetze haben keine besondere Autorität, man kann sie nach Belieben ändern, so dass im Endeffekt es nur das oberste Gericht ist, das bei uns Bagatz heißt, also das oberste Gericht für Gerechtigkeit. Bagatz ist, der darüber entscheiden kann, ob wohlmöglich ein Gesetz gegen die Idee einer Verfassung oder gegen die Grundidee des Staates eben ist. Und das ist ein Dorn im Auge der Leute auf dem rechten Flügel, die gegen die Rechte der Palästinenser stehen oder nicht einräumen wollen, dass Palästinenser auch Rechte haben. Das ist ein Dorn im Auge der Ultraorthodoxen, die ihre Gesetzgebung haben wollen und ihre Vorstellung, wie ich bereits vorgetragen habe, von einem religiösen Israel haben. Und das ist ein Dorn im Auge der religiösen Zionisten, die eben diese Siedlungspolitik betreiben, die nur das oberste Gericht zähmen kann. Das heißt, in dem Moment, wo eine Regierung so eindeutig gegen das oberste Gericht stellt, geht es ums Ganze. Und deswegen sind die Leute auf die Straße gegangen.
Wir haben eine Frage bekommen, wie kann Israel zu einer echten Demokratie, zur echten Demokratie zurückfinden? Das unterstellt ja im Grunde schon, dass es keine mehr wäre. Das Framing würde ich nicht akzeptieren, aber vielleicht so rumgewendet die Frage an Sie. Wie gefährdet ist denn die Demokratie in Israel?
Also man darf als Deutscher nicht zu überheblich sein. Also schwache Demokratien kennen wir auch außerhalb Israel. Also am 9. Juni haben wir in Europa gesehen, also dass nicht mal die europäischen Demokratien perfekt sind. Das ist keine Ausrede für einen Israeli, aber das ist nur ein Element des Vergleichs, denn die Arroganz hinter dieser Frage etwas abschwächen kann oder erwidern kann. Die israelische Demokratie ist eben eine Demokratie, solange das Gesetz über das Handeln im Lande bestimmt. Also man macht immer weiter Gesetze. Ich habe vorher schon betont, 64 Knesset-Abgeordnete, die absolute Mehrheit in einem Knesset von 120, steht wie eine Betonmauer hinter dieser Regierung. Und die kann alle Gesetze verabschieden, die sie verabschieden will. Soweit ist die Demokratie noch immer vorhanden. Was fehlt, ist eben das liberale Element in dieser Demokratie. Eine Demokratie kann illiberal werden, eine Demokratie kann intolerant werden. Mehrheiten können sich für Schritte entscheiden, die man im Nachhinein als nicht demokratisch verstehen kann. Auch in Deutschland, sagen wir mal, November 33 entschied sich die Mehrheit, absolute Mehrheit der Menschen für den Abschied aus dem Völkerbund. Okay, also das war eine demokratische Entscheidung. Und die Antidemokraten in der Nazi-Regierung wussten genau Bescheid, also wie man hier mit Demokratie spielt. Goebbels war ja derjenige, der den genialen Satz gesagt hat, also wir holen uns die Waffen aus dem Arsenal der Demokratie, um diese Demokratie zu zerstören. Das gibt es auch. Was fehlt, auch in Israel, und da kehre ich wieder zurück zu diesem Beispiel, ist eben die Vorherrschaft der liberalen Kräfte. Also wenn die Demokratie nur im Namen der religiösen Kräfte, der Nationalisten spricht, entsteht eine korrumpierte, eine schiefe Demokratie. Also was zu tun ist, ist eben für die liberalen Elemente zu kämpfen, für die Aufrechterhaltung der Befugnisse oder der Autorität des obersten Gerichts, um diese Demokratie zu schützen.
Ist das aus Ihrer Sicht eine Pendelbewegung, der auch wieder ein gegenläufiger Ausschlag folgen kann? Oder ist das der Megatrend, der unumkehrbar ist, wenn Sie zwischen Demoskopie und Demografie versuchen, eine Prognose zu geben? Wo wird es hingehen?
Also wenn man Realist ist, ja, ist es eine Pendelbewegung, die irgendwo stecken geblieben ist. Das heißt, schaut man auf die Demografie, schaut man vor allem auf die auf den Prozess der Sozialisation in Israel, auf das Erziehungssystem, gibt es kaum eine Chance für eine Pendelbewegung in die andere Richtung.
Geben Ihnen da auch die aktuellen Demonstrationen und die immense Mobilisierung in der israelischen Zivilgesellschaft keine Hoffnung, dass es wieder...
Man ist überrascht zu sehen, wie vehement diese Reaktion ist, auch wenn es eine Reaktion einer Minderheit ist. Das zeigt, dass im Bewusstsein der Menschen oder der Massen sich etwas ändern kann. Unter dem Eindruck oder dem Einfluss von Krisen. Wir haben die erste Krise, die Wahl von Netanyahu zum Regierungschef wieder im Januar 23. Wir haben die große Krise am 7. Oktober mit diesem schrecklichen Angriff auf das Kernland Israel. Das bewegt Leute auch in die andere Richtung. Aber wenn man Realist ist, muss man zugeben, dass die Chancen auf eine massive Pendelbewegung in die aus unserer Sicht richtige Richtung, dass das eher unwahrscheinlich zu sein scheint.
Was ist denn in den Reihen der Demonstrierenden die Hauptkritik an Netanyahu, was den 7. Oktober selber betrifft? Es ist ihm ja vorgeworfen worden, nicht gut genug vorbereitet zu sein. Da kann man ja schon den Reflex haben, schuld ist doch die Hamas und nicht Israel an dem, was dort passiert ist. Und der Vorwurf ist ja auch, dass Kritik an der Regierung im Grunde die Position Israels in diesem unvergleichbaren Kampf schwächt. Also wo ist genau die Differenzierung, wo ist der Punkt, an dem man sagen kann, da hätte die israelische Regierung anders vorbereitet sein müssen?
Also die Demonstrationen sind vielschichtig und variabel. Ein Element der Demonstration, der diese Demonstration auch legitim machen, ist der Kampf für die Befreiung der israelischen Geiseln, die in der Hand von Hamas sind. Also wenn man sich darum nicht bemüht als Regierung, ist man zum Ziel der Kritik der Demonstranten. Aber da wird darüber hinaus auch weiter diskutiert. Wie kam es überhaupt dazu, dass so ein Debakel, so ein Pogrom stattfinden konnte am 7. Oktober 23? Klar, es kam deswegen, weil Hamas angegriffen hat. Aber die nächste Frage nicht nur der Historiker ist, wie kann es dazu kommen, dass so ein Angriff überhaupt möglich ist? Und da gibt es nicht nur die Antwort, dass israelische Intelligence hat versagt oder das Militär hat manche Informationen nicht zur Kenntnis genommen. Das ist die gesamte Situation, die in dieser Region geschaffen wurde, seitdem es keine Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina mehr gibt. Die letzten Verhandlungen gab es genau vor 10 Jahren. Die schlossen mit einem Debakel ab im April 2014. Wenn es keine Friedensverhandlungen gibt, ist der Raum offen für Terroristen, die Gewalt anwenden wollen, die Gewalt anwenden können, die sich darauf vorbereiten, und so entsteht so eine Katastrophe. Hätte man, und das ist ein Argument von vielen Demonstranten, das ist nicht die Mehrheit in Israel, man hätte sich mehr um den Frieden bemühen, um die Hamas in Schranken zu halten, um die Autonomiebehörde etwas weiter voranzubringen, um den Friedensprozess wieder zu beleben. Wenn das alles nicht geschieht, kommt eben so eine Katastrophe.
Jetzt sind wir im Grunde schon bei dem Thema, das Sie ja auch in Ihrem Buch gegen Ende nochmal stark machen. Und die Frage kam auch etliche Male im Chat, nämlich was schwebt Ihnen denn vor? Die Lage scheint so aussichtslos. Wo sehen Sie denn einen Hauch einer Chance, einen Weg, dass man tatsächlich diesen Konflikt irgendwann auf Augenhöhe so beilegen kann, dass eine Perspektive von Frieden, Freiheit und Sicherheit für alle Beteiligten entsteht? Müssen wir uns das abschminken oder sehen Sie noch einen Spalt offen? Und in welche Richtung müsste das gehen?
Also wenn der Historiker die Dynamik der heutigen Lage beobachtet, dann muss er pessimistisch aufgeben und sagen, okay, daraus kommt nichts Positives, nichts Konstruktives. Wir wissen aber immer, dass in unserem Kalkül nicht alle Elemente richtig berücksichtigt wurden. Es gibt bestimmte Elemente, auch in der heutigen Situation, die es ermöglichen, eine Trendwende zu schaffen. Das kann aber nur passieren, wenn es nicht nur um die Kontrahenten selbst geht. Also Israelis versus Palästinenser. Man sieht, und deswegen hat man hier einen Schimmer von Hoffnung, man sieht die eher rationalen Kräfte, auch im Nahen Osten, die versuchen, irgendwie die hartnäckigen Kontrahenten aus diesem Strudel wieder herauszuholen. Ich nehme ein Beispiel. Saudi-Arabien ist bestimmt kein Leuchtturm der Demokratie. Ja, wenn man also Feinde zerstückelt, ist man nicht eben das große Beispiel für oder das große Vorbild. Aber Saudi-Arabien hat bereits im Jahr 2002 einen Plan verkündet für die Lösung des Nahostproblems. Zwei-Staaten-Lösung, Palästina, Israel, Anerkennung Israels, wenn Israel Palästina entstehen lässt und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind schon 20 Jahre, nachdem eine Initiative aus einem Land kam, das nicht unbedingt ein Vorbild für die Demokratie ist, aber ein Land, das ein guter Vertreter ist, der arabischen Sache. Wir sahen auch kleinere Länder wie die Emirate, die bereit sind, wenn Israel mit Palästina zu einer Verständigung kommen, mit Israel eine neue Phase einzuläuten. Das heißt, die rationalen Elemente befinden sich auch in dieser Region. Und wenn man die irgendwie sprechen lässt oder zu Worte kommen lässt, dann haben wir eine Chance. Das bedeutet, dass die Rolle der USA eine entscheidende ist hier, weil die Amerikaner über ihre Interessen die arabischen Länder motivieren können. Wir haben es in zwei Schübe schon erfahren. Sogar bei Trump, der bei weitem nicht ein Ideal Leuchtturm der Politik ist, sogar zur Zeit von Trump konnten die sogenannten Abraham-Abkommen unterzeichnet werden. Und mit Biden haben wir eine zweite Phase der Abrahams-Abkommen. Das heißt, wenn Amerika sich dafür engagiert und wenn man Israel und die Palästinenser unter Druck setzt, kann man etwas erreichen. Aber der Pessimismus ist noch immer die eher realistische Haltung, weil eben solange die Palästinenser gespalten sind und Hamas Raum offen lassen für ihre Aktivität und solange auf israelischer Seite Netanyahu Politik machen kann mit seiner Regierung, das tut uns weh als israelische Demokraten, dass der Polizeiminister nicht besser ist als ein Al Capone in diesem Land. Solange diese Leute nicht entmachtet wurden, ist es eben schwierig. Mhm. Und der Druck muss eben auch von außerhalb kommen, um auch die Israelis zu überzeugen, dass hier eine rote Linie überschritten wurde und dass man also Restart wieder machen muss.
Also die einzige Hoffnung auf den Druck von außen. Frau Löffler, schließt sich noch was gut an aus den Fragen?
Wenn wir gerade so dabei sind, mögliche Lösungen des Nahostkonflikts fallen immer wieder in den Fragen mehrere Begriffe und die Bitte um Einschätzung dazu. Wie stehen Sie zu einer Zwei-Staaten-Lösung? Gibt es die Möglichkeit einer Ein-Staaten-Lösung, einer Bundesstaatslösung? Wie stehen Sie dazu?
Also diese Diskussion um die Ein-Staat-, Zwei-Staat-, Bundesstaat-Lösung ist eine Mode geworden. Die bezieht sich eher auf die Fassade statt auf die Inhalte. So wie ich das sehe, ist die Ausgangsposition die Zwei-Staaten-Lösung. Die UNO hat darüber entschieden im Jahr 1947. Zwei Staaten sollen in Palästina entstehen. Ein Staat für Araber, also für die Palästinenser, wie die heute heißen, und ein Staat für die Juden. Das ist die Ausgangsposition. Das muss man gegenseitig akzeptieren. Wir haben auch ein Zeichen dafür bekommen, dass so etwas möglich ist im Jahr 1993. mit den Oslo Accords oder die Oslo Verträge oder das Oslo Abkommen. Die Palästinenser haben Israel als Staat anerkannt und Israel hat die Palästinenser als Volk anerkannt mit dem Potenzial zum Staat werden. Also Autonomie wurde gewährleistet, aber der nächste Schritt hätte kommen müssen in 3 oder 5 Jahren. Auf jeden Fall im Prinzip ist das akzeptiert. Man hat aber nachher sich aus dieser Lösung zurückgezogen. Nicht die palästinensische Autonomiebehörde. Die palästinensische Autonomiebehörde besteht noch immer auf diese Lösung, 2 Staaten. Nur steht die Autonomiebehörde nicht mehr für alle Palästinenser, weil man Gaza verloren hat. Zum Teil ist es Schuld oder Verantwortung von Israel. Auf israelischer Seite gab es im Prinzip eine Zustimmung zu 2-Staaten-Lösung, bis Netanyahu seinen Rückzug aus dieser Parole begonnen hat und dabei bleibt er im Moment. Das heißt, die 2 Staaten war schon eine akzeptierte Lösung. Entlang diesen Weg muss man auch weitergehen. Das ist eine prinzipielle Entscheidung. Wie dann die 2 Staaten aussehen, wie die agieren, wie sie miteinander leben, ist schon die 2. Stufe. Und das habe ich eben versucht, auch in meinem Buch zu beantworten. Also wenn man sich vorstellt, 2 Staaten, die ethnisch sauber sind, hier nur reine Palästinenser, dort nur reine Juden, dann ist man auf dem falschen Pfad. Also diese Vorstellung von 2 homogenen Nationalstaaten ist eine Vorstellung, die erstens rassistisch ist und zweitens überholt. Auch die Europäer wissen Bescheid, ein Nationalstaat muss nicht unbedingt ethnisch sauber sein. Also wenn man nicht unbedingt zu einer AfD-Veranstaltung hingeht. Aber nachdem wir das als Grundlage akzeptiert haben, bedeutet es, im Staat Israel gibt es sowieso eine große arabische Minderheit, die Staatsbürger des Staates Israel sind. Gleichberechtigt, nicht perfekt, wir wissen also die institutionellen Diskriminierungen, aber im Prinzip gibt es Gleichberechtigung für 2 Gruppierungen, die jüdische Mehrheit und die arabische Minderheit. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Palästina nicht nur Palästinenser leben, sondern auch Juden mit palästinensischer Staatsangehörigkeit. Ist möglich. Das bedeutet, dass man nicht automatisch darüber entscheiden muss, dass alle Juden aus den besetzten Gebieten verschwinden müssen. Darüber sollte man denken, darüber könnte man verhandeln und das kann eine 2-Staaten-Lösung einen Schritt weiter voranbringen. Meines Erachtens wird der nächste Schritt auch kommen. Diese 2 Staaten müssen ja aus ökonomischen Gründen also eine enge Beziehung zueinander haben. Das ist eigentlich ein ökonomisches System. Da muss man irgendwo eine föderative oder konföderative Vorstellung haben. Und wie ich das sehe, man kann auch dann, wenn man vom Staat redet, auf Teile der Souveränität verzichten, zugunsten eines größeren Überbaus. Genauso wie die Europäer. Man hat Europa oberhalb der souveränen Staaten. Dann erledigt sich von alleine diese Frage, 1 Staat oder 2 Staaten. Man findet einen Mittelweg, der auf der Grundlage von 2 Staaten aufgestellt wird, weiter verhandelt wird und am Ende zu einer Lösung führt, die vielleicht 1 Staat, kein Staat oder eine Föderation oder Konföderation führt. Das ist aber die 3., 4., 5. Phase in diesem Prozess.
Es hat sich gezeigt, wie, wie spannend diese Themen sind. Es hat sich gezeigt, wie kontrovers es zugeht. Es hat sich gezeigt, dass man Aufmerksamkeit, Zuwendung und Zeit braucht, um diese Dinge zu durchdenken, und dass die Fragen am Ende mal komplexer sind, als es sich in ein paar Schlagworten sagen lässt. Ich danke Ihnen, Herr Professor Zimmermann, dass Sie...
Ja. Nur...
Lieber Herr Professor Zimmermann, ich danke Ihnen, dass Sie hergekommen sind. Ich danke Ihnen, dass Sie sich unseren Diskussionen und unseren Fragen stellen und aussetzen. Es ist ganz sicher keine Schande, Sie einzuladen. Ich habe viel von diesem Abend profitiert. Ich sehe aber natürlich auch, dass man vieles anders sehen kann, als Sie es sehen. Und ich nehme das als Mandat und Auftrag mit, an diesen Themen dran zu bleiben, auch mal eine Veranstaltung mit einer anderen Schlagseite ins Programm zu nehmen und zu schauen, dass wir einfach in einem guten Stil miteinander diskutieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke für Ihre Präsenz.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.